Ja, da sind wir wieder mit dem zweiten Teil von unserem Steve Martin Podcast unterwegs. Haben wir leider einen Passagier verloren und somit sind Victor und ich heute allein.
Wir haben also quasi ein Ticket für zwei, ja?
Wir haben ein Ticket für zwei. Der Stefan hat im Vorweihnachtsstress es nicht geschafft, sich jetzt vorzubereiten und das ist auch völlig okay. Wir machen aber trotzdem zu zweit jetzt den zweiten Teil unseres Steve Martin Podcasts und gehen dann jetzt in die 90er rein, bis in die heutige Zeit. Und 1990 kam ein Film mit Steve Martin und dem leider in Rente gegangenen Rick Moranis, und zwar My Blue Heaven, der bei der IMDb erstaunlicherweise als das Schlitzohr von der Mafia eingetragen ist. Das klingt aber irgendwie so nach so einem RTL2-Titel. Also ich kenne ihn nur als My Blue Heaven. Ich glaube, du hast ihn nie gesehen, oder?
Nee, da muss ich passen. Ich liebe Rick Moranis, ich liebe Steve Martin, aber der Film ist an mir vorübergegangen.
Kann ich sehr empfehlen. Steve Martin ist ein Mafia-Gangster, der ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen wird, weil er eben gegen die Großen der Mafia aussagt. Und Rick Moranis ist der FBI-Typ, der ihn eben die neue Identität verpasst und ihn da eingliedern soll in dieses harmlose Dorf, in dem eigentlich nur Mafia-Leute leben, die im Zeugenschutz sind. Und die er quasi wieder rekrutiert nachher für seine Gaunereien. Das ist eine herrlich lustige Komödie, total jugendfrei. Der Film ist, glaube ich, ab 6 damals schon gewesen. Macht aber unheimlich Spaß, also ist ein richtig guter Steve Martin. Jammer, dass wir den jetzt nicht rangenommen haben. Ich glaube, den gibt's sogar noch nicht mal als Blu-ray, aber da muss ich lügen. Ich hoffe, es gibt davon überhaupt eine DVD. Aber also wer den nicht kennt und die Gelegenheit hat, My Blue Heaven, absolut lohnenswert.
Also ich sehe gerade, ist ein Herbert Ross-Film, also von dem mag ich einige Komödien tatsächlich gerne, zum Beispiel Das Geheimnis meines Erfolges.
Ja.
Wenn der Humor so in die Richtung geht, dann werde ich mir den mal angucken.
Ja, geht in die Richtung. Und hat einen Steve Martin in Höchstform, also ist wirklich witzig. Danach kam dann eine Herzensangelegenheit von ihm, und zwar L.A. Story. Den hat er ja selbst geschrieben.
Hat er das?
Das klingt, als wenn du den nicht kennen würdest.
Der Titel sagt mir was. Ich kann dir aber gerade nicht sagen, ob ich ihn gesehen habe.
Das ist ein Film, das wundert mich nicht. Das ist ein Film, der ist ja von 91. Das ist ein Film, der schreit dir quasi frühe 90er entgegen. Wenn du dir das Filmplakat anguckst mit dieser Abenddämmerungssonne und Steve Martin, der am Geländer rumturmt im Gegenlicht. Es ist eine melancholische Komödie mit einem Fantasy-Touch, weil er lebt halt in L.A. Ein sehr ausschweifiges Leben. Er hat eine junge Freundin, also eine ganz junge Freundin nachher. Und das ist Sarah Jessica Parker, die aber total die Schickse ist, die irgendwie mit ihm dann mitschleift zum Kamel-Millentee einläufen, weil die ja so entschlacken und also ein Scheiß. Also er nimmt das alles sehr aufs Korn, das Yuppie-Leben in L.A., und er steigt nachher aus, er redet nachher mit einer Anzeigentafel. Die gibt ihm Tipps fürs Leben. Also das ist völlig bizarr, was da passiert. Und er geht natürlich an der richtigen Frau für ihn vorbei. Immer wieder. Und das ist Victoria Tennant mal wieder. Die damals mit ihm noch liiert war.
Das hatten wir ja schon, die sah mal gut aus, ja.
Ja. Und da sah sie noch sehr gut aus. Und das ist ein ganz anderer Steve Martin. Für wie gesagt, ein sehr melancholischer Film. Sehr schöner Film, man muss drauf Bock haben, man muss sich bewusst sein, dass dieser Film eben wirklich so, also, ne, früh 90er, Optik, Stil, Richard E. Grant spielt übrigens auch eine große Rolle in dem Film.
Ja, da werden böse Erinnerungen an Filmwach, den ich mir mal angucken musste, lass es sein.
Mir wächst da, glaube ich, gleich ein zweiter Kopf, aber...
ja, genau das, ja.
Aber
so einen Hals kriege ich da, ja.
Also für alle, die jetzt nicht reine Komödie unbedingt brauchen, wo wir jetzt bei Steve Martin sind, einige hören das hier vielleicht ja wirklich nur, wenn es überhaupt irgendwer hört, hören das ja nur wegen der Komödien wahrscheinlich. Aber L.A. Story lohnt auf jeden Fall. Und dann kam 91 aber noch ein anderer Film und da übergebe ich mal an dich.
Ja, hoffentlich übergibst du dich dann auch nicht. Nein.
Nein.
1991 bekamen wir dann einen meiner persönlichen Lieblingsfilme mit Steve Martin. Das ist Vater der Braut. Und es geht im Prinzip darum, Steve Martin spielt George Banks, ist ein recht erfolgreicher Unternehmer, würde ich sagen. Und seine Tochter Annie, die natürlich in gutem Hause aufgewachsen ist, hat sich so einen richtigen Schnösel ausgesucht, so einen Neuzeit-Juppie, weißt du, den sie heiraten möchte.
Brian McKenzie,
ja, das ist er. Und George kann den überhaupt nicht leiden. Ne?
Und Brian McKenzie wird im Deutschen synchronisiert von Andreas Fröhlich. Bob Andrews.
Ja, zum Beispiel.
Ja? So, ja. Ist mir gleich. Das war geil, weil ich habe den Film, sorry, ganz kurz mit meinen Kindern ja gesehen. Und die auch sofort, Bob Andrews! Alles klar.
Ja. Und ja, das Interessante ist dann halt so zähneknirschend, akzeptiert er es dann, weil er ja seine Tochter doch liebt und ja nur ihr Bestes möchte. Ne, und ihr dann nicht in die Parade fahren möchte. Und interessant ist, die Frau von Steve Martin wird gespielt von Diane Keaton, auch großartig in dem Film.
Ja, ganz fantastisch. Ganz Diane Keaton generell fantastisch.
Die wären auch im wirklichen Leben ein tolles Paar gewesen, oder?
Ja, ja. Ja,
definitiv. Nein, und dann ist es halt so, sie arrangieren sich und dann gibt es eine sehr peinliche Situation, wenn sie Brians Eltern besuchen. Weil Brians Eltern, also George vermutet, Brians Eltern hätten doch irgendwie Dreck am Stecken. Und ja, dann durchwühlt er halt ihre Sachen und wird dabei erwischt.
Von den Hunden.
Von den Bluthunden. Von den Bluthunden, die jetzt auch wirkliche Bluthunde sind, muss man dazu sagen. Und ja, und er spielt sich halt ziemlich großkotzig auf. Er will alles regeln, er sagt auch zu den Eltern von beiden so, nein, komm, hier, ich regle alles, Hochzeit, habt ihr nichts mit zu tun. Und ja, das ist eine Eskalationskomödie, würde ich sagen. Und eine Komödie, in der es sich im Grunde um Missverständnisse dreht.
Ja, absolut. Ja. Man kann ja verraten, es wird immer schlimmer, der Film beginnt quasi nach der Hochzeit. Der Film beginnt, man sieht also wirklich, dass seine Wohnung, die Hochzeit findet nämlich bei ihm zu Hause statt, ist relativ, ja, das wird lange dauern, das alles aufzuräumen. Und er sitzt völlig fertig da und erzählt uns die Geschichte. Er hat gerade die Hochzeit hinter sich und seine Tochter zum Altar gebracht. Also man weiß von vornherein, es kommt zur Hochzeit, weil es gibt einen kurzen Moment, da wird das angezweifelt. Und er erzählt halt rückwirkend die Geschichte und er selbst ist halt ein sehr, sehr treusorgender Vater. Man kann ja auch nicht, er erzählt ja die Geschichte, vielleicht übertreibt er ja auch, das kann man ja gar nicht, das kann man ja alles rein
interpretieren. Ja, das ist ja aus seiner Sichtweise und...
Genau, weil das, was seine Frau und seine Tochter da fordern, weil sie gehen nämlich irgendwann zu einem Hochzeitsplaner und damit kommen wir, glaube ich, zum absoluten Highlight dieses Films. Denn der Hochzeitsplaner...
Frank Engelhofer.
Ja, Frank
gespielt von Martin Short, großartig.
Ja, ist im wenn man sich den Film im Original anguckt, hat man hier Probleme.
Ja, speak it kaum Englisch.
Ja, also ja, das, was er da redet, ist... und da muss man sagen, dass die deutsche Synchro, er wird dort von Rainer Kohler gesprochen, das ist unfassbar gut rübergebracht. Weil dieser unfassbare Akzent in das Deutsche reinzubringen, das ist so geil gelungen. Wie er redet. Ah, der entzückende Brut. Ah, wir müssen über die Tatte reden. Die Tatte. Und Steve Martin versteht kein Wort von ihm. Alle verstehen ihn. Als wenn er, das ist wie C3PO R2D ja. So versteht. Und er versteht gar nichts. Er ist dann Han Solo, der daneben steht und begreift nichts. Ja. Und übrigens sein Assistent Howard Weinstein, das ist B.D. Wong, den kennt man auch aus diversen Filmen. Der ist auch so ein Pferdeschwanz tragender Schnösel, der ihm immer assistiert. Was sie da an der Hochzeit nachher auffahren mit lebenden Schwänen und so, das ist völlig, abstrus.
Ja, das ist halt genau das, was so ein Übervater tun würde.
Ja, ja, also der Übervater versucht das ja eigentlich zu verhindern, aber die anderen drehen alle durch und er lässt alles nachher zu.
Ja.
Aber er stößt die Familie erstmal ins Chaos, weil er alles hinterfragt und eigentlich nur das Schlechte in allem sucht, weil er unbedingt seine Tochter für sich behalten will, weil er nicht mehr der wichtigste Mann in ihrem Leben ist. Also er verliert etwas. Das ist eine wunderbare, ist ja auch eine melancholische Geschichte, aber natürlich eine wunderschöne Geschichte. Ich habe die ja meinen Kindern gezeigt, die fanden Ticket für zwei natürlich viel lustiger, fanden den Film an sich aber schön.
Ja, es ist aber halt, da ist ja auch das Ende quasi ausschlaggebend. Ne? Da wird natürlich alles irgendwie, ja, ich will nicht sagen gut, aber er sieht halt ein, dass er loslassen muss.
Ja, ja. Ne? Ja, und das ist halt, und hier ist es, das hätte leicht, ich meine, natürlich ist das ein irgendwo kitschiger Film, das ist ein Disney-Film, machen wir uns nichts vor. Aber Er umschifft alles das, was viele Ami-Komödien als Kitsch zum Ende haben. Ganz viele von diesen Ami-Komödien werden am Ende nur noch sentimental.
Ja, richtig.
Und das ist dieser Film nicht. Er ist sentimental an ein, zwei Stellen, aber nicht durchgehend bis zum Ende hin, sondern immer wieder über den Film verteilt. Und immer nur in kurzen Abschnitten. Also wenn es dann nachher natürlich zum Altar geht, dann wird er kurz sentimental, der Film. Aber auch wirklich nur für ein paar Sekunden. Er wird immer wieder witzig und er bleibt auch immer witzig. Und die Schauspieler, der kleine Bruder von Macaulay Culkin spielt hier
den Sohn.
Kieran Culkin.
Er spielt Matty Banks, ja.
Ja, genau. Großartig.
Ja? Nein, also es ist schon irgendwo eine typische Familienkomödie, aber sie verzichtet auf dieses, also bei typischen Familienkomödien ist es so, da gibt's erst ist alles toll, dann gibt's einen Bruch und am Ende ist wieder alles toll und das ist hier nicht so, weil sich das in kleinen Dosen bis zum Ende durchzieht, dass eben nicht alles gut ist.
Ja.
Aber solche, wie du sagtest, sentimentalen Momente werden sofort von einem Gag durchbrochen.
Ja.
So dass man dann denkt, oh, ist das jetzt sentimental, haha.
So. Ja, also es ist echt großartig und gerade auch Diane Keaton an seine Seite zu stellen, das war eine brillante Idee, weil Diane Keaton spielt das großartig und ich liebe Diane Keaton schon immer, schon als junge Frau, als sie in Manhattan rumlief, fand ich sie toll und als sie an der Seite von Al Pacino und der Pate war, fand ich sie toll und ich finde sie auch heute noch toll. Es ist ähnlich wie Meryl Streep, eine Frau, die in Würde gealtert ist und die großartig spielt.
Ja, wir haben ganz zu vergessen zu erwähnen, wer denn die Tochter spielt. Das ist Kimberly Williams, heute Kimberly Williams Paisley.
Ja.
Die toll. Kennt man jetzt vielleicht aus jüngeren Tagen, ist auch schon ein paar Jahre her, aus der Sitcom Immer wieder Jim. Mit James Belushi, okay. Da hat sie die Schwester von Belushis Ehefrau gespielt.
Okay, na, das also habe ich jetzt nicht so...
Die ist auch, also was Komödien angeht, hat sie es auch drauf.
Ja, Elvin und die Chipmunks war sie zuletzt auch irgendwie zu sehen.
Und das ist eine, also da muss ich mal wieder sagen, ich finde, das ist eine wunderschöne Frau.
Ist sie,
ja.
Ja, wenn sie da als junge Frau dann auch nachher die Treppe runterkommt, denke ich so, oh, boah, kann ich verstehen. Ich kann den George, Dings hier, wie hieß er noch? Nee, Brian McKenzie, das kann ich nachvollziehen.
Ja, das ja?
Und das ist ja auch ein sympathischer Kerl, das ist ja so ein Schnösel, der ist ja total sympathisch.
Na, er ist ja eigentlich nicht so ein Schnösel, wie Steve Martin es gerne hätte.
Nein, es gibt ja diesen Moment, wenn sie die Hochzeit abblasen will, weil sie sich über eine totale Nichtigkeit aufregt, er schenkt ihr einen Mixer. und sie, wie sie reinkommt und völlig verheult, die Hochzeit ist abgesagt und er geht hier nicht, rede mit ihr. Was ist denn los? Ja, er hat mir ein Geschenk gemacht und ja und? Ja, aber guck dir an, was er mir geschenkt hat. Ein Mixer. Und versteht die Welt nicht, was sie will. Ja, da wird man als Frau abgestempelt und er findet das völlig blöd und dann kommt aber Brian und steht dann da und er geht dann mit ihm was trinken und er will ihn eigentlich, er verspricht sich selbst davon, ihn abzuservieren und er ist dieser verheulte Brian da und tut ihm so leid, dass er ihm immer wieder Mut zuspricht, so nein, du kannst nicht loslassen. vor allen Dingen ist sie auch noch wegen was anderem sauer, sie ist ja auch noch sauer, weil Brian ihr eine Lügengeschichte aufgetischt hat.
Ja, aber willst du das spoilern?
Nein, das will ich nicht spoilern, aber die Lügengeschichte ist so großartig und die Lügengeschichte ist, das weiß man, wenn sie erzählt wird, sie ist einfach wahr. Und das ist, und er weiß, dass sie wahr ist, weil er selbst beteiligt ist an dieser Lügengeschichte. Und es ist so komisch, also das ist ein ganz toller Film. Steve Martin hier übrigens synchronisiert, ich muss es wieder erwähnen, von Eckhard Dux. Oh. Einer von seinen beiden Stammsprechern, macht das großartig. Also wie gesagt, deutsche Synchro. Man kann ihn sich wirklich auf Englisch angucken, aber es wird bei Martin Short wirklich kompliziert. Da muss man wirklich genauer hinhören.
Ja, aber was ich schade finde, ist, dass man ja Martin Short zu der Zeit auf solche Rollen festgelegt hat irgendwie.
Ja, aber das war es wert. Für den Film war es das wert.
Für den Film war es das definitiv. Schade, ich sehe Martin Short gerne, um den ist es auch ein bisschen ruhig geworden.
Ja, die Sachen wurden nachher immer alberner und irgendwie immer schlechter, muss ich leider gestehen, die von ihm kamen.
Ich glaube, die letzte Rolle, die mir gefallen hat, war Väterchen Frost in Santa Claus 3 und das ist auch schon ein paar Jahre her.
Er hat doch diesen komischen kleinen Jungen gespielt, das ging mir völlig auf den Sack. Ja. Das fand ich total schlimm, aber davon mal ganz ab. Gehen wir jetzt, also wie Vater der Braut, glaube ich, können wir beide sagen.
Pflichtprogramm.
Absolutes Pflichtprogramm. Steve Martin, absolut in seinem Element. Schaltet hier einen Gang runter, was die Grimassenkomik betrifft. hat das aber auch schon drin, natürlich, aber ist ein ganz toller Film, kann man sich auch super mit der Freundin, Frau, wie auch immer, auf der Couch angucken, aber auch mit der ganzen Familie, der ist toll.
Gibt's
der ist
einfach
schön, gerade jetzt zur Weihnachtszeit, ja.
Gibt's, glaube ich, aber noch nicht auf Blu-ray, soweit ich weiß, gibt's den nur als Doppel-DVD.
Die gibt's ab und
zu. Oder unter als Einzel-DVD, aber der ja, hat noch keine Blu-ray-Auswertung bekommen.
Genau. So, und dann im gleichen Jahr kam noch ein Film mit Steve Martin. Ein gänzlich anderer Film, möchte ich sagen. Und zwar kam ein Film mit dem Titel Grand Canyon.
Im Herzen der Stadt.
Ja, dieser, das ist ja so einer dieser typischen deutschen Untertitel.
Also das klingt nach Schnulze, ist es aber nicht.
Ja. Das Besondere an diesem Film ist, der Film ist von Lawrence Kasdan. Lawrence Kasdan hat unter anderem Filme wie Silverado inszeniert oder Wyatt Earp, also epische, langsame, ruhige, ernste Filme. Die Reisen des Mr. Leary, aber auch den schrecklichen Dreamcatcher übrigens. Und er hat bei Star Wars, er hat aber auch hier diese Star Wars Drehbücher und so geschrieben. Also es ist schon eine ganz recht große Nummer in Hollywood, aber kein Komödienmensch. Und nein, Grand Canyon ist keine Komödie. Das vorab. Grand Canyon handelt, eigentlich sind es mehrere kleine Geschichten, die eine unterschiedliche Gewichtung haben, wie ich finde, und auch eine unterschiedliche Art, wie viel davon gezeigt wird. Zum einen haben wir dort Mac, das ist Kevin Kline, das ist ein recht erfolgreicher, was ist er, Anwalt?
Der arbeitet auf jeden Fall als Anwalt. So viel kriege ich noch.
Er sitzt in einem Büro. Ich weiß nicht genau, was er macht. Das ist aber auch gar nicht.
Ich meine, er wäre Anwalt, ja.
Ja, irgendwie sowas. Jedenfalls hat er eine Affäre, wie man relativ früh mitkriegt, mit seiner Sekretärin. Auch ihre Geschichte wird erzählt. Ich will gar nicht genauer darauf eingehen, weil es ist echt, weil dann nehme ich das Einzige, was in dem Film interessant ist. Jedenfalls fährt er eines Abends mit seinem Wagen durch das schlimmste Ghetto, durch das man irgendwie fahren kann, habe ich das Gefühl.
Ja, das ist so ein typisches Ghetto, wie man es sich halt vorstellt, mit brennenden Tonnen,
South Central LA, ja. und seine Karre verreckt ihm dort. Mitten in der schlimmsten Straße, während er gerade an der Gang vorbeigefahren ist, die sofort kehrt macht, als sie merken, dass er liegen bleibt, und hinter ihm anhalten und dann aussteigen. Und dann kommt der Gangleader, der übrigens Oliver Rohrbeck Synchronstimme in Deutschland hat, also Justus Jonas kommt an und sagt, wobei er wurde ja häufiger bei solchen Figuren, er macht ja auch Ice Cube, nee, Quatsch, Tobias Meister macht Ice Cube, aber egal. Jedenfalls, und will ihn halt eigentlich, man weiß, diese Szene ist unfassbar bedrohlich und die fand ich unfassbar gut. So, er ist echt im Arsch und er wird wahrscheinlich gleich erschossen, und in dem Moment kommt ein Abschleppwagen, gefahren von Danny Glover. Was dann genau passiert, möchte ich jetzt gar nicht, da würde ich echt so viel vorwegnehmen. Danny Glover, der im Ghetto lebende, total sympathische Kerl, der dort Abschleppwagenfahrer ist, nimmt auch einen riesigen Teil dieses Films ein. Und dann ist da eben, ihr wundert euch, wir haben einen Steve Martin Podcast, der beste Freund von Mac, also von Kevin Kline, das ist Steve Martin, das ist ein Filmproduzent, ein schmieriges Arschloch vor dem Herrn. Das darf man schon mal sagen. So, der ein paar unfassbare Filme produziert. Man sieht einen kurzen Ausschnitt eines Films, in dem ein Bus gekapert wird von irgendwelchen Gangstern mit Sturmgewehren, die dann auch sofort die gesamten Geiseln abknallen.
Was man vielleicht noch erwähnen muss, ist, dass die Geschichten der einzelnen Personen immer direkt ineinander übergreifen.
Ja, also ja. Und er wird jedenfalls auch auf einer Straße angeschossen, und daraufhin ändert sich sein Leben auch. Bei dem einen ändert es sich mehr, bei dem anderen weniger. Es ist ein ganz ruhig erzähltes Drama. Ich habe ihn jetzt seit, ich glaube, das erste Mal seit 20 Jahren wieder gesehen. Über 20 Jahren. Ich glaube, ich habe ihn gesehen, als er 92 auf Video rauskam. Also es ist schon ein bisschen her, dass ich diesen Film gesehen habe.
Du hast aber die Episode übersprungen, in der es um Simons Familie geht.
Ja, also Max Familie, das ist seine Frau, hat gerade damit zu kämpfen, dass ihr Sohn erwachsen wird.
Ja, das ist ja die Schwester von Simon, von Danny Glover.
Ja, genau.
Die hat dieses Gangmember als Sohn.
Achso, das meinst du? Nee, jetzt
das greift ja wieder in die Gang-Geschichte mit rein.
Ja, genau. Das Gang nennen wir, wir haben aber auch die Frau von Kevin Klein, die eben nicht über ihren Sohn hinwegkommt, der jetzt gerade 15 ist und sich gerade frisch verliebt, auch während des Films. Und die findet nämlich ein ausgesetztes Baby. Und was da passiert, das ist auch eigentlich harter Tobak, was da alles passiert. Film ist, ist Drama, ein bisschen Krimi, bisschen Hoffnung machen wollen, hat auch wieder so einen typischen Früh-90er-Stil, hat auch so einen Soundtrack, der irgendwo zwischen Lethal Weapon angesetzt, also nicht mehr so orchestral, sondern so mit Synthesizer und E-Gitarren angesetzt ist, hat ja auch Danny Glover, kein Wunder, dass er wie Lethal Weapon klingt,
Was ich an dem Film schön finde, ist, du hast so irgendwie, ja, so bei zwei Dritteln des Films das Gefühl, es wird alles gut, aber dann passiert wieder was mit dem Sohn von Simons Schwester, was nicht so toll ist.
Naja, also gar nicht so viel.
Wenn ihr mal einen Episodenfilm gesehen habt, der schön ineinander übergreift, wisst ihr, wie das läuft. Aber hier darf man auch nicht zu viel spoilern, weil...
Nein. Das Einzige, also der Film ist mit seinen 2 Stunden 14, das muss man dazu sagen, ist er hintenrum locker 20 Minuten zu lang. Es gibt zum Beispiel eine unsäglich schlimm gemacht, also da war ich entsetzt, es gibt eine Traumszene und das kann man dadurch noch gut heißen, weil es eine Traumszene ist, aber in der fliegt Kevin Klein durchs nächtliche L.A. und das ist getrickst, als wenn wir Christopher Reeve in Superman 4 sehen. Und ich meine Superman 4.
Ja.
So, und das war dann hart für einen Film von 1991. Da hätte man das schon besser hinkriegt oder auch gar nicht machen müssen. Also diese Szene ist auch jetzt nicht unfassbar wichtig. Ja, sie sagt was über seinen Gemütszustand und so. Aber er ist teilweise sehr verschwurbelt. Er ist gut gemacht. Er ist ganz ruhig. Muss man Bock drauf haben. Es ist ich fand's interessant, den mal wieder zu sehen. Ich wollte den deswegen auch unbedingt besprechen, weil ich dachte, das ist mal was ganz anderes.
Ja, manchmal fegen sie schon die Moralkeule ein bisschen raus.
Ja.
In dem Film, aber das wurde auch damals, das habe ich nachgelesen, bei allen Kritikern total verrissen, das Ding.
Mhm.
Ne, weil er halt eben so plakativ auf Moral getrimmt war irgendwo, aber ihr könnt euch das jetzt nicht so vorstellen wie bei so einem Oscar-Bait-Movie, wo dann wirklich auf die Tränendrüse gedrückt wird. Das hat man hier nicht.
Nein. Absolut nicht. Es ist also ein Film, der auch eigentlich ohne er hat seine spektakuläreren Momente, hat er eigentlich nicht jetzt zum Finale hin, sondern eher früher. So wie eben das Ding, wenn er im Ghetto stecken bleibt, weil da sitzt man wirklich so ein bisschen so geil inszeniert. Anderes ist wieder, es ist etwas zäher, wobei er nicht wirklich langweilig wird.
Nein, also er hat ruhige Momente zwischendurch, aber die sind nicht langweilig, weil die erzählen jetzt nicht viel Neues in der Geschichte, aber sie bringen uns wieder ein bisschen die Personen näher.
Ja.
Und die werden dann gegen Ende nochmal wichtig, diese einzelnen Personen. Ja.
Also ich mochte den Film.
Ich fand ihn gut. Gut.
Ja.
Sagen wir mal gut.
Ja.
Es ist kein Meisterwerk, aber es ist ein guter Film.
Es ist ein Film, den ich die nächsten 20 Jahre jetzt wieder nicht gucken werde. Sagen wir es so.
Ich finde aber den Look von Steve Martin interessant in dem Film. So sieht man ihn seltener.
Mit seinem Vollbart.
Mit dem Vollbart wirkt er sehr befremdlich, ja. Das ist. Aber das passt auch zu der ernsteren Rolle, die er hier spielt. Definitiv. Ja.
Ja, 92 kam dann ein Film, da liegen wir beide irgendwie weit auseinander. Und zwar kam dann Haussitter, Lügen haben schöne Beine. Von Frank Oz mit Steve Martin und Goldie Hawn.
Ja, die damals echt noch ansehnlich war.
Ja, damals war das war auch 92 noch eine wunderhübsche Frau und eine grandiose Komödiantin.
Ja, war sie, bis sie dann irgendwann die Schönheitschirurgie für sich entdeckt hat. Da war es dann mit der Karriere auch vorbei.
Naja, sie hat jetzt ja wieder einen neuen Film, aber anderes Thema.
Ja.
Aber ich finde Haussitter unfassbar komisch. Das ist eine Screwball-Komödie. Sie nistet sich bei ihm ein mit einer Lügengeschichte. Er greift die Lügengeschichte mit auf und kommt aus der Nummer nicht mehr raus und plötzlich muss er vorgeben, mit ihr verheiratet zu sein. Auch vor seiner Verlobten.
Ja.
Und seiner Ex-Verlobten, mit der ist er gerade auseinander. Und auch vor seinem Vater, mit dem er ein schwieriges Verhältnis hat. Und er wird sie partout nicht mehr los. Egal, was er versucht, er wird sie nicht mehr los. Und ich fand diesen Film unfassbar unfassbar komisch. Wie gesagt, ich habe das schon vorhin in der Vorbesprechung gesagt, es gibt einen Moment, in der sie erzählt, es gibt eine große Party und da ist ihr Vater und auch sein Boss. Und sie erzählt seinem Boss, dass er, als sein Vater sterbenskrank war, ein Lied für ihn gesungen hat, irgendwie Tu-ha-lu-ha-lu-ha-lu. Und sie fingen an zu weinen und dann ist der Vater wieder gesund geworden und alles wurde gut. Und dann kommt, und sie, das stimmt aber alles natürlich überhaupt nicht, das ist frei erfunden gewesen. Und dann kommt dieser Boss und sagt dann so, nachdem der sich schon mit dem Vater angefreundet hat, also eine Sache müssen sie doch für mich tun. Sie haben damals dieses Lied für ihn gesungen. Tu-ha-lu-ha-lu-ha-lu. Und in sehr schwierigen Situationen. Ich möchte, dass sie es jetzt nochmal machen. Und die Wohnung ist voller Gäste. Und Steve Martin, der steht vor seinem Vater, der ja auch nicht weiß, was los ist, und muss plötzlich anfangen, dieses Lied zu singen. Und kriegt dabei unfassbare Gesichtsvergrätschungen. Das ist so lustig, während Goldie Hawn im Hintergrund steht und sich eins feigst. Also, ich mag den Film.
Ja, mich stört an dem Film, dass es eigentlich so eine 0815-Geschichte ist. Die es in der Zeit halt zuhauf gab. Im Prinzip ist es Pretty Woman ohne Nutte, wenn man so möchte.
Ja gut, aber es ist lustig. Also er hat vielen anderen Komödien eins voraus. Er wird nicht eine Sekunde rührselig.
Nee, rührselig wird er nicht, aber ist auch sehr geschwätzig zwischendurch, der Film.
Ja, aber er ist dann immer wieder komisch dabei.
Ja. Und ich muss sagen, ich mag halt Peter McNichol, mag ich.
Ja.
In der Rolle als Marty. Ich finde, es sowieso ist ein toller Schauspieler. Mhm. Der bekommt auch zu selten große Rollen. Und in dem Film hat er mir wirklich gefallen.
Ja, aber dann haben wir im selben Jahr noch einen Film und den haben wir uns wieder vorgenommen. Einen Film, der sehr zwiespältig damals aufgenommen wurde und den ich damals trotzdem sehr, sehr gemocht habe. Und jetzt tatsächlich auch 25 Jahre später das erste Mal wieder gesehen habe. Und zwar geht es um den 1992 erschienenen Der Scheinheilige, Leap of Faith. Ein Film, in dem Steve Martin einen blond gefärbten, Wanderprediger spielt, der die Leute ausnimmt. Er nennt sich Jonas Nightingale und er ist ja heilig und er zieht mit seinen Leuten, unter anderem übrigens auch der großartigen Deborah Winger, die damals noch eine große Karriere hatte, gibt er immer Shows, wo die Leute halt Geld spenden und zwar richtig in die Tasche greifen, damit sie Wunder erfahren.
Treten Sie näher, Sie sind blind, kommen Sie her, bau, ich habe Sie geheilt.
Genau, diese Nummer die bleiben mit einem ihrer Trucks, bleiben die plötzlich mitten auf dem Freeway liegen oder können sich gerade noch ins nächste Örtchen retten und verpassen halt ihre große Show in, ich weiß nicht, Reno oder wo immer sie hin wollten. Und statt einer Pause bauen sie dort ihre Zelte auf. In einem kleinen Kaff, in dem eine junge Frau kellnert, Lolita Davidovic, ich weiß nicht genau, wie sie ausgesprochen wird, war damals auch oft zu sehen, auch großartig, die mit ihrem Bruder dort lebt, gespielt von Lucas Haas, kannte man als Kinderdarsteller ganz viel, hat später auch in 24 und so mal mitgespielt, der hatte einen Unfall und geht seitdem an Krücken, das eine Bein ist gelähmt. Das wird später noch eine Bedeutung haben, auf die wir nicht weiter eingehen. Jedenfalls gibt er seine Shows und damit gerät er ins Visier des Sheriffs des Örtchens. Der wird wiederum gespielt von jetzt kommt's, Liam Neeson.
Und hier rennt er nicht die ganze Zeit mit gezogener Waffe rum, muss man dazu sagen.
Nein, hier hat er übrigens eine, das ist sehr ungewöhnlich, Liam Neeson gesprochen von Thomas Danneberg.
Gewöhnungsbedürftig.
Ging aber schnell, weil Liam Neeson dort noch ein smarter Jüngling mit etwas längerem Haar ist, wo man denkt so, wow, was ist denn mit dem passiert? Wenn man ihn heute sieht, dieses zerknitterte Gesicht, das hat er dann auch gar nicht. Also spielt das aber super. Also Philip Seymour Hoffman spielt in dem Film auch noch übrigens mit. Meatloaf spielt da mit. Und der Film, also ich will jetzt gar nicht, man darf nicht spoilern, was da passiert.
Philip Seymour Hoffman spielt auch mit.
Ja, habe ich gerade
gesagt. Hast du?
Ja. Aber egal. Philip Seymour Hoffman spielt übrigens auch mit.
Falls wir es noch nicht gesagt haben, Philip Seymour Hoffman spielt mit.
Ja, der spielt auch mit. Und Meatloaf.
Und Mietloch.
Und Philip Seymour Hoffman.
Und Liam Neeson. Und Lolita Davidovic.
Ja. Steve Martin von seiner Hauptsprechstimme Norbert Gescher gesprochen. Großartig. Gibt alles. Und Steve Martin selbst gibt alles. Das ist das große, also weswegen ich diesen Film wirklich mag, ist Steve Martin als Prediger auf der Bühne.
Er kann ja so das schön ist, überzogen
wenn spielen. Wenn der Film bis zum Ende konsequent richtig gut gewesen wäre, dann hätte das ein Oscar, also zumindest eine Nominierung werden können. Weil er spielt es grandios. Und wenn er auf der Bühne seine Hampeleien, die hier wirklich zur Show gehören, und das passt total, das abbringt, ist das total geil. Und sobald er die Showbühne verlässt, ist er ein abgewichstes Arschloch.
Der typische Prediger. Ne?
Also er spielt das geil. Leider, und das ist damals einfach normal gewesen, das war damals auch die große Kritik in der Cinema, das weiß ich noch, die haben den Film auch irgendwie mit, damals haben die ja mit Prozent, glaube ich, haben den 40% gegeben, das liegt primär am Ende, weil es passiert nachher etwas, ja. Und ich will es gar nicht, es ist schwierig.
Nein, aber
da, Spoiler, da, da was ist passiert, was, der Film verliert dadurch seine Bissigkeit, er hat nachher, es geht um Läuterung in einer Form, es hat seinen Sinn, die Geschichte ist sinnvoll zu Ende erzählt.
Ja, aber passiert. Der Film verliert aber das, seine komplette passiert. Glaubwürdigkeit am Ende.
Ja, er verliert dadurch seine Glaubwürdigkeit, das ist das schade, und er verliert eben auch den Biss. Man hätte das mit einem anderen Twist noch, hätte man das alles zu einem grandiosen Ende bringen können.
Na, es ist halt Happy End, das ist typisches Hollywood Happy End. Übrigens, schön finde ich die Geschichte, dass der arme Jonas als Kind im Supermarkt von seiner Mom zurückgelassen wurde.
Ja.
Und deswegen ist er jetzt so, wie er ist halt, ne?
Ja, er hätte dann noch Jahre gewartet.
So, quasi also im Supermarkt aufgewachsen.
Der Film ist, also bis auf die letzten 20 Minuten ist der wirklich geil. Weil er das auch großartig spielt. Das macht alles Spaß. Und dann wird zum Ende leider eine kleine Enttäuschung. Trotzdem, wer Steve Martin mag, sollte diesen Film wenigstens mal gesehen haben. Es gibt leider keine Blu-ray in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es überhaupt eine Blu-ray gibt. Es gibt ihn nur auf DVD. Kriegt man für weit unter 10 Euro. Ist okay. Also habe ich deswegen auch mit ausgesucht, weil ich finde, gerade hier ist sein Schauspiel sehr interessant, weil er eben nicht den lustigen Typen oder den netten Typen spielt, er spielt eigentlich ein Arschloch wieder.
Ja, aber das Schöne ist, hier dieser Wechsel, den er hat zwischen Halleluja, Sakrament und ich bin totales Arschloch.
Ja.
Weil das kann Steve Martin. Steve Martin ist Slapstick für mich.
Ja.
Und das haut er hier sowas raus, weil du kaufst ihm die Scheiße ab, die er da macht.
Ja.
Und das ist aber so überzogen, dass du denkst, das kann es nicht geben.
Ja. Aber ist geil, also, und das gibt es in Amerika ja wirklich, das ist ja kein Witz. Oder gab es zumindest ja immer diese diese Shows, wo die alle hingegangen sind und haben ihr Geld gespendet, damit sie ein Wunder von Jesus empfangen können. Amis, so Texaner-Amis und so, die sind ja alle doof.
Ja, so, ne? Meist, ne? Das sind diese typischen also das,
Rednecks. also das in den Filmen zumindest, natürlich nicht in Wirklichkeit, um Gottes Willen. Aber, in den Filmen sind die dann auch wirklich alle, also das ist dann auch Klischee, was da verarbeitet wird. Die sind naiv, doof und fallen drauf rein, außer eben Liam Neeson. Liam Neeson ist der einzige smarte Typ dazwischen, ist ja auch nicht aus der
Gegend. Ja, aber der ist eigentlich auch irgendwie ein Arschloch, ne?
Ja, er ist nicht der Sympathieträger des Films.
Nein, aber das spielt er hervorragend.
Ja.
Aber er hat so ja auch diese Fresse, die dazu passt, sage ich jetzt mal so. Ich kann mir den einfach nicht in einer freundlichen Rolle vorstellen. Das geht nicht. Das geht einfach nicht.
Nee, selbst das Oscar Schindler war ja nicht freundlich. So, Nee, er war nicht freundlich. Er war ein Frauenheld und
ja.
er hat sich ja von seinem Buchhalter dazu. Nein, um Gottes Willen.
Bitte,
keine bösen Leserbriefe. Oscar Schindler war der Inbegriff des guten Menschen und es ist toll, was der Mann gemacht hat, aber er war ja kein netter Mensch im klassischen Sinne, das wollte ich damit sagen. Also
nein, es passte schon. Er war schon so ein
Frauenheld auch.
Großkotz.
Ja. Also und das bringt er ja rüber, also ne, nicht falsch verstehen bitte. Nein, wir sind hier ne, also so nicht. Aber wir sollten das Thema wechseln.
Ja, und es geht weiter mit und das Leben geht weiter.
Ja. And the Band Played On, ein 1993 entstandener Fernsehfilm, den ich damals, der kam vom VMP-Video raus und ich habe mir den gleich geholt. Ein fast zweieinhalbstündiges TV-Drama von Roger Spottiswoode inszeniert um den Ausbruch von AIDS. Und die Politik dahinter, der Pharmakonzern und alles, ein wirklich guter Film, ein sehr nüchtern erzählter Film allerdings, aber ein sehr viel besserer Film als der zeitlich erstandene Philadelphia, weil er absolut klischeefrei ist und er hat eine geile Besetzung. Matthew Modine, Alan Alda, Phil Collins als schwuler Badeclubbesitzer, Richard Gere, der hier auch eine homosexuelle Rolle spielt, Angelica Houston und eben auch Steve Martin, der sich hier in ein, zwei Auftritten im Grunde nur, von seiner ernsten Seite zeigt und auch wieder hier beweist, dass er ein guter Schauspieler ist. Ein guter Film, den heute wirklich, glaube ich, so ziemlich keiner mehr kennt. Wenn man da Interesse dran hat, ein toller Film, sachlich erzählt, aber eben auch nüchtern.
Ja, ich hab ihn leider nicht gesehen, aber wenn ich schon allein die Besetzung sehe, weiß ich, dass ich da wahrscheinlich was verpasst habe. Ich als alter MASH-Fan, natürlich, wenn ich Alan Alda sehe in einem Film, muss ich den eigentlich sehen. Habe ich leider nicht, aber ich sehe, Buck Court spielt auch mit, habe ich gesehen.
Wahnsinnsbesetzung da. Haben die auch alles quasi for free gemacht, wegen des Themas, ne?
Also ich sehe schon, da ist eigentlich alles, was so in Hollywood zwischen 1950 und 1990 was zu sagen hatte, ist da vertreten in dem Film.
Ja. 1994 war dann allerdings übrigens kein gutes Jahr für Steve Martin. 1994 kam zum einen der Zufalls-Dead bei uns direkt auf Video raus. Ist, glaube ich, bis heute auch nicht auf DVD, kann man nur hoffen. Ein gut gespieltes, also das Cover sieht aus wie Curly Sue und wie die alle in dieser Zeit aussehen. Was ist mit Bob und so? Diese weißer Hintergrund und dann steht Steve Martin da mit lustig hochgezogener Hose und verschränkten Armen und ein kleines Mädchen sitzt da so am Boden, das an sein Bein gebunden ist. In Wirklichkeit ist es aber ein Drama um einen lieben guten Menschen, der ein junges Mädchen großzieht, das nicht seine Tochter ist, und das wollen sie ihm wegnehmen. So.
Also dann macht das Cover aber falsche Erwartungen.
Macht es. Er spielt das toll, der Film ist total klischeebeladen, von der ersten bis zur letzten Sekunde. Der Film ist einfach belanglos und doof und ein Schmachtfetzen vor dem Herrn. Mit einem toll spielenden Steve Martin kann man sich als Fan angucken, muss man wirklich nicht sehen. Und Lifesavers, der direkt to Video dann kam, von damals von Columbia TriStar war das, glaube ich, von Nora Ephron. Es ist ein Weihnachtsfilm, kann man sich jetzt angucken, muss man absolut nicht sehen. Spielt in so einer Telefonseelsorge und er ist ja eigentlich in die verliebt, ist ein ganz billig gemachter Film, sieht aus wie ein Theaterstück teilweise. Auch so ein Direct-to-Video-Streifen kann man, wenn er auf RTL 2 läuft, am verregneten Sonntagnachmittag, wenn man zwischendurch droht, nochmal einzuschlafen, durchaus anlassen, aber ansonsten braucht man diesen Film absolut nicht. War ein ganz, ganz schwaches Jahr für ihn, sollte sich aber ein Jahr später wieder bessern.
Ja, ich meine, wir kommen jetzt so langsam in die Phase, in der Steve Martin immer mal hoch, mal runter war mit seinen Filmen.
Ja.
Das war jetzt immer mehr so eine Berg- und Talfahrt, je nachdem, welches Jahr wir gerade hatten, so ab Mitte der 90er.
Ja.
Und jetzt kommen wir zu, wir hatten ja eben Vater der Braut und tatsächlich, es gab eine Fortsetzung dazu.
Ja.
Ein Geschenk des Himmels, Vater der Braut 2. Und zwar, wir knüpfen eigentlich an den Film an den Erstling, haben natürlich einen kleinen Zeitsprung gemacht, ist ein bisschen Zeit ins Land gezogen. Und Annie, die Tochter von George und Nina, also von Steve Martin und Diane Keaton, teilt ihnen mit, dass sie, schwanger ist. Und dann fällt Steve Martin in eine Midlife-Crisis, kann man so sagen. Und ja, dreht ein bisschen am Rad. Also er merkt halt schon, dass er plötzlich alt wird. Und dann geht er ins Fitnessstudio, er färbt sich die Haare und auch seine Frau ist so ein bisschen in den Wechseljahren und geht dann zum Arzt und mitten in dieser Midlife-Crisis kommt heraus, dass sie auch schwanger ist. Und ja, aber dann finde ich es schade, da rutscht der Film so ein bisschen in Klischees ab der Stelle. Ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, aber auf jeden Fall ist sie auch schwanger. Und erstmal, sie wollten ein neues Leben starten, ne? Sie wollten das Haus loswerden und alles, weil Midlife-Crisis, man muss ja was verändern. Dann ist sie schwanger und dann denkt aber wieder, ach, ist doch alles gar nicht so toll. Und wir sehen auch mein Liebling wieder. Nur diesmal nicht als Hochzeitsplaner. Weil, nee. Er erweitert das Haus quasi. Weil Annie soll bei ihren Eltern einziehen, weil ihr Mann aus beruflichen Gründen nicht da ist und dann plant er den Babyanbau. Und das ist einfach nur so over the top und daneben.
Ja.
Da ist es wieder absolut lustig, aber zwischendurch rutscht der Film halt voll in Klischees ab.
Ja, zum Ende hin vor allen Dingen, finde ich. Also Vater der Braut 2 ist, wenn man den ersten gut fand, ist auf jeden Fall ist unverzichtbar. Also man kann die beide, man kann beide super gucken. Der erste ist grandios, der zweite ist sehr gut.
Der zweite ist sehr gut, ja, aber man muss auch den ersten gesehen haben, um den zweiten eigentlich zu gucken, weil sonst ergibt vieles im Zusammenhang einfach auch wenig Sinn.
Nein. Also man muss, aber das Ding ist, wenn man den ersten gesehen hat, möchte man den zweiten eigentlich auch gucken und das ist auf gar keinen Fall ein Fehler. Also wenn man den ersten mochte, sollte man sich den zweiten auf jeden Fall auch angucken.
Ne, und was ich hier halt schade finde, Steve Martin ist jetzt ja, gut, natürlich am Ende des ersten Films hat er ja seine Fehler eingesehen. Er fällt hier wenig in diese Rolle zurück, was ich ein bisschen schade finde. Das hätte ruhig häufiger passieren können. Das kommt eigentlich erst gegen das Finale, wo er wieder an allem mitmischen will, wenn dann die Frauen ihre Kinder zur Welt bringen. Da spielt er sich nochmal so ein bisschen als ich weiß alles besser auf. Aber dann gibt's das halt auch wieder, wie im ersten Film, gibt's dieses, ja, ich sehe es ein, es war mein Fehler, alles ist gut. Also der Ablauf ist ziemlich gleich im zweiten Teil. Nur die Thematik ist ein bisschen anders.
Ja.
Ne, und deswegen schafft es der Film auch nicht von der Qualität an den ersten ranzukommen, aber er ist immer noch gut.
Ja, also er hat eine ähnlich hohe Gag-Quote, wobei die jetzt nicht so groß war, natürlich wie bei anderen Steve Martin-Filmen. Aber also es gibt da keine großen Rohrkrepierer und die Geschichte ist immer noch nett. Aber sie ist halt, ne, man merkt eben, dass sie rangesetzt wurde an die
anderen. Und es sind so ziemlich alle Charaktere aus dem ersten Film wieder dabei.
Ja, ja.
Und wir haben jetzt noch Eugene Levy dabei als Mr. Habib.
Wir haben Eugene Levy auch im ersten Teil.
War der im ersten auch?
Ja, er taucht nämlich ganz kurz auf, als wenn die Hochzeit planen, als Vorsänger.
Ja, stimmt. Aber jetzt,
er singt ganz kurz.
Ja, stimmt, Entschuldigung. Nee, dann habe ich den völlig aus der Erinnerung gestrichen, weil ich muss sagen, die Filme habe ich mir jetzt vor dem Podcast nicht mehr angeguckt, weil die habe ich schon zu VHS-Zeiten rauf und runter geguckt.
Ja, ich auch, aber klar.
Ne, und ja, Eugene Levy ist halt, der sieht aus wie immer. Der verändert sich ja nicht.
Nee, der wird ein bisschen grauer, aber ansonsten sieht er aus wie immer. Nein, also der Film ist wirklich, wirklich witzig. Ich mag den unheimlich gerne, aber wie gesagt, natürlich kommt er nicht an den ersten ran. Darf man nicht vergleichen. Aber wer den ersten toll findet, wird den zweiten auf jeden Fall auch mögen.
Ja, er hat halt dieselbe Botschaft im Endeffekt.
Ja. Ne? Aber wie gesagt, er ist halt nicht so. Also der erste ist ja auch wirklich. Der ist ja auf dem Punkt rund nachher. Mit dem Bogen, er spannt ja einen Bogen. So, und das ist komplett. Also, da merkt man, da ist ein Konzept gewesen, das wirklich aufgeht, das ist toll. Der funktioniert von der ersten bis zur letzten Sekunde. Der zweite hat ein etwas hektisches Finale nachher, das ein bisschen nervt. Wobei es auch nicht unlustig ist.
Nein,
aber es ist so ein bisschen fehl am Platz. Und apropos Slapstick und eher unlustig, 96 kam dann immer Ärger mit Sergeant Bilko. Der so gar nicht meins war. Das war Slapstick-Humor. Mit ihm und mit Dan Aykroyd und wer es mag, war nicht meins. Können wir überspringen?
Ja, ich sag mal, du hast eigentlich bei Sergeant Bilko habe ich ein Problem. Wir haben eine Besetzung, die nicht schlecht ist.
Ja, ja.
Wir haben Dan Aykroyd, wir haben Steve Martin, wir haben Phil Hartman. Und dann hast du eigentlich, du hast ja mit Martin, Aykroyd und Hartman drei Leute zusammen, die Comedy können. Die leben das quasi, ja?
Ja.
Und dann hast du aber so ein Drehbuch, was so in diese Zeit passt. Da kam ja auch diese Scheiße wie Richie Rich und weiß ich, das waren alles so belanglose Filme.
Ja, ja.
Und da haut Sergeant Bilko auch rein in so eine Kerbe.
Major Payne. Er ist besser als Major Payne.
Ja, Major Payne war noch nie lustig. Aber wenn er da in seinem roten Bademantel rumstolziert mit seinem Stöckchen, das sieht einfach, da tut mir fast leid für Steve Martin.
Ja, aber das war halt zu der Zeit, war das halt angesagt. Also da ist er mit der Welle geschwommen, da musste er gucken, dass er halt im Gespräch bleibt, weil seine Filme wurden halt nicht, also Vater der Braut 2 war ein Riesenhit natürlich. Man hat ja auch immer wieder vom dritten gesprochen, der nie kam, leider. ne? Wo dann ja. eben auch, wo wahrscheinlich dann sein Sohn auch hätte heiraten sollen oder so. Irgendwie sowas.
Schade. Keine Ahnung, was vielleicht dreht man ihn ja noch.
Nee, glaube ich nicht. Dafür sind die jetzt. Da ist Steve Martin scheint ja wirklich sich langsam so ins Rentendasein zurückgezogen.
Hat er sich ja auch vom Schauspiel. Also
hat er sich auch. Aber nichtsdestotrotz war Bilko kam recht gut an, hat also auch 30 Millionen eingespielt in Amerika. Also ne, für eine Komödie schon recht viel für
sein. Ja, Geld aber gut. Hinterher weiß man immer erst, dass ein Film scheiße ist, ne?
Ja.
Ich meine, es war ja noch nicht so wie heute, dass man überall im Internet vorher nachlesen kann.
Ja.
Da sind die Leute aufgrund des Trailers ins Kino gerannt und
jetzt, ja, und dann kam allerdings 97 kam ein Film, an den wird sich hier so gut wie niemand erinnern. Der 1997, und ich erinnere mich noch wirklich, wie es damals in unserer Videothek, also in unserer Stamm, in der intellektuelleren City-Videothek, stand der an der Filmtippwand auch sofort. The Spanish Prisoner kam 1997, bei uns Die unsichtbare Falle, war ein Arthouse-Kinofilm, der auf VHS erschien. Und leider bis heute in Deutschland auch nur auf VHS erschien und im Kino lief davor, in den Programmkinos. Aber keinen Silberling bis jetzt gefunden hat.
Oh.
Und Unsichtbare Falle ist was ganz anderes. Wir haben hier etwas, was in Richtung Alfred Hitchcock geht, würde ich sagen. Sehr doll.
Ja, da darf ich direkt einhaken, das war die Grundstimmung, deswegen hat mir der Film wahrscheinlich auch nicht gefallen, weil ich bin bekennender Hitchcock-Hasser.
Okay. Echt? Du bist ja. bekennender Hitchcock-Hasser, das ist hart.
Also nicht alle Filme, aber ein Großteil davon.
Okay. Ja, also, aber
der ist anfangs recht trocken, finde ich. Also
der Film bleibt auch, also der Film ist trocken. Ja, es ist ein Arthouse-Film, es ist ein Krimi. Es ist ein sehr ungewöhnlicher Film, vor allen Dingen auch für Steve Martin wieder eine komplett ungewöhnliche Rolle. Ich muss jetzt aufpassen, was ich hier erzähle, weil es ist ein Film, der von seinen Plot-Twists lebt.
Sagen wir mal, Steve Martin, da ist nicht lustig in diesem Film.
Absolut nicht. Er wird hier übrigens von Randolph Kronberg gesprochen.
Ungewöhnliche Wahl.
Also Eddie Murphy, aber nicht in der Eddie Murphy Stimmlage, sondern eben in seiner normalen Stimmlage.
Trotzdem also, sehr gewöhnungsbedürftig.
Ja, also Bürgermeister Quimby spricht ihn. Ja, also es geht um einen jungen Mann, gespielt von jemandem, den ich damals sehr gerne gesehen habe, nämlich Campbell Scott. Den kannte man damals so aus Filmen wie Singles zum Beispiel. Er spielt jemanden, der für eine Firma arbeitet und eine Erfindung für diese Firma macht, die der Firma viel Geld einbringen wird. Also er beginnt auch an so einem Wochenende, an so einem Landsitz, da machen sie ja diese Sitzung darüber und er will seinen Bonus dafür haben und irgendwie wird er nicht gehört. Also er wird immer wieder vertröstet. Warten Sie bis zur Aufsichtsratssitzung. Und er trifft an diesem Wochenende einen Mann, der mit einem Flugzeug ankommt, Steve Martin, so ein bisschen undurchsichtiger, reicher Typ, Jimmy Dell nennt er sich, und er sagt ihm so von wegen, lass dir das nicht gefallen, geh aufs Ganze und meine Anwälte werden dir helfen, aber du musst deine Forderung einführen, bevor die Vorstandssitzung war, weil sonst kriegst du nichts mehr. Und er macht das. Und ab da gerät sein Leben aus den Fugen. Und man darf hier schon gar nicht mehr verraten, was passiert. Also er wird nachher verdächtigt, so viel darf man sagen, die Erfindung, die er für die Firma gemacht hat, an Dritte weitergegeben zu haben. Was aber nicht stimmt, wir wissen, das stimmt nicht. Er wurde reingelegt. Und der Film ist ein raffiniertes Verwirrspiel. Es gibt noch jemanden, der nachher stirbt. Ich verrate nicht, wer und wie und wo. Campbell Scott komplett in die Scheiße und wird nachher von der Polizei und dem FBI wird von allen verfolgt und muss versuchen wegzukommen. Er lernt noch eine junge Frau kennen, gespielt von Rebecca Pidgeon. Ich kannte die vom Gesicht, die kennt man vom Gesicht, wenn man die sieht. Die verliebt sich in ihn, das merkt man. Er verliebt sich auch in einer gewissen Weise in sie. Die spielt noch eine Schlüsselfigur nachher. Das ist ein interessanter Krimi. Mit einem ganz, ganz ungewohnten Steve Martin. Und ich mochte den Film. Aber es ist ein ganz ruhig erzählter Krimi, wie gesagt, im Hitchcock-Stil.
Ja, ich fand ihn zu trocken.
Ja, das kann man zu trocken.
Also nichts gegen die Darstellung von Steve Martin oder auch sonst wen vom Cast. Aber wie gesagt, ich mag diese Hitchcock-esken, was für ein Wort, Geschichten nicht, weil da ist zwar immer schön Krimi drin, aber es passiert auch relativ wenig.
Ja, es passiert auch wenig in dem Film. Ja. Aber er wird, also er baut seine Spannung langsam auf, weil die Bedrohung wird halt immer größer für ihn. Ich mochte das. Es ist auch ein Film, denn wenn man ihn gesehen hat, dann hat man ihn erstmal gesehen. Dann kann man ihn auch wirklich 20 Jahre lang nicht gucken. Der Film ist von 97. Ich habe ihn jetzt 20 Jahre nicht gesehen. Jetzt hat er für mich wieder funktioniert. Ich mag ihn, aber man muss da Bock drauf haben. Also wer gerne Hitchcock-artigen Krimi sehen möchte, in dem Steve Martin eine kleine, aber nicht unwichtige Rolle spielt, der wird mit Die unsichtbare Falle, The Spanish Prisoner, glücklich werden. Nur wie gesagt, mit der deutschen DVD oder Blu-ray-Veröffentlichung, da ist noch nichts passiert. Studiokanal, macht mal was.
Zumindest auf DVD reicht ja.
Ja, würde ja reichen, wobei im Endeffekt, dann kann man auch gleich die Blu-ray. Aber wurscht. Nein, Film oder auch Koch Media, hört mal hier, Unsichtbare Falle, Campbell Scott, Steve Martin, Ben Gazzara, der auch großartig spielt in dem Film, leider schon verstorben. Kann man absolut, also wenn man sowas mag, würde ich ihn empfehlen.
Jo. Ja. Die Meinung lasse ich
dir. Ja, der nächste Kinofilm, in dem er eine Hauptrolle gespielt hat, war dann 99. Das war Schlaflos in New York, auch wieder an der Seite von Goldie Hawn.
Kannst du dich erinnern? Ja, die dann schon nicht mehr ganz so frisch war,
fand ich. Nee, die sah da irgendwie alt aus in dem Film.
Und irgendwie merkwürdig. Ja, ist aber auch wieder ein Remake, ne?
Es ist auch ein Remake. Ich muss jetzt gestehen, dass ich das Original nie gesehen habe.
Ich auch nicht. Ich habe aber nur in der Vorbereitung gelesen, dass es ein Remake ist.
The Out of Towners heißt er im Original übrigens.
Den habe ich ewig nicht mehr gesehen.
Stimmt. Das ist Neil Simon hat das Screenplay mal geschrieben zum Original. Also es war ein Neil Simon Film. John Cleese spielt hier mit. Der hat später nochmal eine Seite von Steve Martin gespielt. Ich habe den damals gesehen, als er auf Video neu erschien. Also das war kurz bevor ich auf DVD wechselte. Mhm. Ich weiß, dass ich ihn ganz nett fand. Ich weiß, dass ich komplett vergessen habe, um was es ging. Also er ist nicht bewusst haften geblieben.
Also ich lese mal kurz die Zusammenfassung vor, weil ich kann mich auch nicht mehr wirklich erinnern. Es geht um Henry und Nancy, die in eine Menge Trouble kommen, weil sie nach New York für ein Vorstellungsgespräch reisen. Das ist die Zusammenfassung der Geschichte.
Wow, ja.
Und ich bin ehrlich, ich habe ihn gesehen, aber da ich ihn zum größten Teil vergessen habe, kann der nicht so doll gewesen sein.
Nein, der war nicht doll. Das ist auch wieder so ein verregneter Sonntagnachmittag-Film.
Also wenn er mal im Free-TV läuft, kann man ihn anschalten.
Ja, aber ansonsten muss man den gar nicht. Wie gesagt, ich weiß auch nicht mal, ob es da eine großartige DVD oder Blu-ray von gibt. Habe ich irgendwie völlig, habe ich mich jetzt auch gar nicht drum gekümmert. Aber der war auch eben nicht dolle. Da war so ein bisschen, ab da war die Steve Martin-Zeit dann auch so langsam, also er war dann ja auch in die Jahre gekommen. Das ging so langsam vorbei. Allerdings kam im selben Jahr noch eine kleine, also, boah, wir sind wieder bei Frank Oz. Mhm. Nach einem Drehbuch von Steve Martin ist ein Film entstanden, eine kleine Komödie namens Bowfinger. Bei uns Bowfingers große Nummer. Lief bei uns so mittelprächtig im Kino. Kam dann auf Video raus. Also habe ich auch noch zur Videozeit gesehen. War in Amerika sehr erfolgreich mit 66 Millionen. Und ist für mich eins der Highlights der Karriere von Steve Martin.
Ja, ich sag nur Chubby Rain. Ja, darum geht's eigentlich.
Ja, willst du erklären?
Ja, also Steve Martin ist ein Filmproduzent.
Was für einer?
Der einfach mal so einen richtig geilen Kassenschlager. Oh, ich hab Kassenschlager. Sagt man das heute noch? Naja, Blockbuster. Blockbuster. Ja. Er möchte einen Blockbuster auf die Leinwand bringen. Und dann geht er zu seinem Manager und sagt, hier ist mein Drehbuch. Der sagt, hey, alles ganz klasse. Aber ja, wir brauchen für die Hauptrolle Kid Ramsey. Das ist Eddie Murphy in dem Film.
Der große Kid Ramsey, also er ist der Hollywoodstar.
Und der hat eigentlich so gar keinen Bock auf diesen Film. Und
ist ja auch ein Trash.
Ja, dann versucht er, weil er den nicht bekommt, ihn heimlich zu filmen. Also die Szenen mit ihm, die Szenen mit ihm quasi einfach irgendwo aus dem Hinterhalt zu filmen und in den Film einzubauen.
Dazu muss man sagen, es handelt sich um einen Film, in dem Chubby Rain, also Kid Ramsey, die Welt vor außerirdischen Invasoren rettet. Und jetzt passieren so Dinge, dass plötzlich Polizisten um ihn herum anfangen zu zerfließen. Oh Gott, ich löse mich auf. Das Problem an der Sache ist, dass Kid Ramsey einen ziemlichen Schaden hat und in einer Sekte festhängt, weil er psychische...
Die Mindheads.
Die Mindheads.
Die haben auch gar nichts mit Scientology zu tun.
Nein, die haben so gar nichts mit Scientology zu tun. Das ist keine... Terrence Stamp ist der Anführer dieser Sekte. Und selbst der tut einem irgendwie leid, weil Kid Ramsey hat dermaßen einen Schaden. Er hat nämlich immer, er hört immer Stimmen und die Stimmen sagen ihm, dass er sich ja auch, dass er seinen Schwanz soll ja den Laker Girls zeigen. Und Terrence Stamp immer so, nein, das wollen wir nicht. Aber die Laker Girls, die wollen doch immer, nein, das wollen sie nicht. Und er denkt so, okay, selbst die Sekte ist nicht so krank wie Kid Ramsey himself. Und irgendwann haut Kid Ramsey ab, nachdem sie nur ein paar Szenen mit ihm gedreht haben. Und dann suchen sie ein Body-Double. Und dann treffen sie... und dann finden sie ein Body-Double. Ein großartiges, nämlich Jiff Ramsey. Den behinderten Bruder von Eddie Murphy. Gespielt von Eddie Murphy. Der im Gegensatz zu Kid Ramsey, der ein Arschloch ist, ein total lieber Kerl, ist aber halt doof und er sieht auch so aus. Er hält auch die ganze Zahnspange und guckt immer so ein bisschen, kein Krutschen, kein Lächeln und wird in ganz böse Situationen. Er soll zum Beispiel einmal quer bei der Verfolgungsjagd über den Freeway laufen, bei Hauptverkehr. Und die rasen da alle mit 150 irgendwie rüber. Und er so, aber ich soll da quer rüber. Das sind alles Stuntfahrer. Die stehen mitten irgendwo an der Autobahn. Das sind alles Stuntfahrer. Da passiert schon nichts. Er muss halt rüberlaufen und rennt so auf die andere Straße. Und sagt, oh mein Gott. Und zieht dabei auch immer die Arme so hoch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und kommt dann drüben an. Und dann sagen sie, ja, jetzt musst du auch noch zurücklaufen. Und dann läuft er zurück und kommt an, oh Gott, ich hab's geschafft. Ja, jetzt, super, haben wir im Kasten, könntest du uns einen Kaffee holen? Ja, dann hol ich dem Team einen Kaffee, weil er macht ja auch die ganzen Sklavenarbeiten. Ja, dann musst du einmal über den Freeway, da drüben ist der Kaffeeladen. Also, ganz böser Humor. Wir haben Heather Graham, die als junges, süßes Ding an diesen C-Produzenten an Bowfinger gerät und die total nett ist und eigentlich die Schlimmste von allen, die schläft sich hoch und zwar so, dass sie jedes Mal mit dem Schluss macht, der sie nicht weiterbringt. Also sie fängt bei dem Drehbuchautoren an und fragt dann so, irgendwie kann meine Rolle nicht größer werden, nachdem sie Bein geblasen hat? Und der so, dann musst du den Regisseur fragen. Und dann geht sie eben zu Bowfinger hin. Ja, wie sieht's aus? Ja, da musst du jetzt, also sie gerät immer, also er wird sie auch wieder los, weil sie schläft daher mit dem Star, mit wem auch immer. Also die bumst sich eigentlich durch den Cast. Interessant, dass der Film ab 6 ist in Deutschland.
Ja, ich meine, vielleicht könnten wir die als Mitarbeiterin für unsere Website gewinnen und die müsste dann auch erstmal ganz unten anfangen.
Robert Downey Jr. spielt auch noch mit in dem Film. Hat auch einen schönen Auftritt. Hat eine großartige Szene, in der als Produzent, an den sich Bowfinger ranschleicht und mit seinem abgerissenen Autotelefon, wo die Schnur noch dran hängt, so tut, als wäre es ein Handy. Und damit telefoniert, wird die Schnur so abgerissen runterbaumelt. Boing, boing, boing. Spielberg? Ja, nee, das will ich nicht drehen. Nee. Herrlich. Absolut lustig. Finde ich, ist ganz toll. Bowfinger ist...
Ja. Ist groß. Und ich warte bis heute auf Fake Purse Ninjas. Also.
Ja. Also man möchte gar nicht. Also das ist ein ganz toller Film und das ist auch so einer der letzten richtig guten Eddie Murphy-Filme.
Den finde ich allerdings etwas zu kurz für das Ganze, was er erzählt, muss ich sagen. Der hätte von mir aus noch 20 Minuten länger sein dürfen.
Das spricht doch aber für den Film.
Ja, natürlich. Das ist schade, weil der läuft knapp unter 100 Minuten und ich finde er ein bisschen zu kurz.
Ja, aber die haben auch nicht viel Geld gehabt, aber dafür haben die echt einen tollen Film. Also da hat Frank Oz mit Steve Martin, der ein grandioses, wirklich bitterböses Drehbuch geschrieben hat.
Der Film hat das gekostet, was damals ein großer Schauspieler an Gage bekommen hat. Also
ja.
Also für die Kohle 55 Millionen waren es.
Ja.
Da hätte jetzt so ein Riesenstar, hätte da jetzt eigentlich noch nicht mal moins das Fenster für aufgemacht.
Weißt? Nein, aber Eddie Murphy war eben auch auf dem total absteigenden Ast.
Ja, natürlich. Leider ist er das danach wieder gewesen, aber.
Ja, ja. Aber also für Steve Martin, also von seinen Drehbüchern her absolut, also grandios. Und ich glaube, also Filmfans da drauf. Filmfans müssen diesen Film gucken.
Es ist ganz eine bitterböse Satire auf Hollywood, ja, eigentlich.
Es ist auch ganz
die bis heute noch Bestand hat, wenn man denkt, da kam ja das Thema auf, die ganzen Schauspieler in Scientology.
Ja.
Da kam das auf, ich meine, was wir jetzt vor kurzem hatten, die ganzen Sexskandale. Das ist alles Bowfinger.
Ja.
Das ist alles Bowfinger.
Bowfinger könnte aber auch Fred Olen Ray sein. Also, so aus der Schiene ist das ja, was die da drehen.
Nein, also das ist wirklich ein Film, den man sich heute noch angucken kann und man erkennt die Themen wieder, weil die heute noch aktuell sind.
Ja, und der Film ist wirklich, also da sitzt jeder Gag.
Ja.
Der ist absolut toll.
Man mag ihm vielleicht noch vorwerfen, dass er zwischendurch ein bisschen zu flach ist.
Das mag ich ihm gar nicht vorwerfen. Das mag ich ihm tatsächlich nicht vorwerfen. Übrigens, ganz, ganz großartig als Schauspielerin, als engagierte Schauspielerin ist auch noch Christine Baranski. Die kennt man vom Namen her so gar nicht. Die kennt man aber aus ganz vielen Filmen. Die kennt man aus dem Grinch. Die kennt man aus Mamma Mia. Und demnächst dann eben auch aus Mamma Mia 2. Die hat in ganz vielen Filmen und auch Serien.
Ja, ich kenne sie noch aus der Sitcom Sybil, da hat sie mitgespielt.
Stimmt, da hat sie auch mitgespielt. Ja, ja, also ja. Auch eine großartige Komödiantin im Endeffekt. Die auch, also in Birdcage.
Also jetzt die ganz jungen Hörer da draußen oder die Leute, die jetzt diesen Film nicht kennen. Man kennt sie ja auch als Mutter von Dr. Leonard Hofstadter aus Big Bang Theory.
Ja, stimmt.
Spielt sie auch mit.
Stimmt, da spielt sie die Mutter. Ja, stimmt.
Ja, sie hat halt ein sehr markantes Gesicht. Wenn man die sieht, weiß man direkt, ah, das ist sie. Aber man kommt auf den Namen nicht.
Mhm. Stimmt, sie ist in Big Bang Theory, ist sie auch dabei. Also großartig, die mag ich auch immer wieder sehen und die spielt hier auch ganz hervorragend, wenn sie.
Ja, sie hat ja oft so furztrockene Rollen, ne? Mhm. Das hat sie ja häufiger und das kann sie auch.
Ja.
Ne? Also die ist einfach toll und Heather Graham sowieso, absolutes Leckerchen.
Ja.
Muss man einfach mal sagen. Tolle Schauspielerin, die leider irgendwann in der Versenkung verschwunden ist in irgendwelchen blöden Filmchen.
Ja.
Oder in irgendwelchen TV-Serien, halt schade. Ich hatte sie, also das erste Mal hatte ich sie kennengelernt in Austin Powers.
Ach ja, da war sie, ja, stimmt, da war sie auch dabei.
Stimmt, in Boogie Nights habe ich sie auch noch gesehen. Da war sie aber nur in einer ganz kleinen Nebenrolle, aber den hatte ich hinterher gesehen, deswegen hatte ich sie sofort erkannt. Nee, aber die kennt man auch, wenn man sie sieht. Also, was die weibliche Besetzung angeht, ist der Film auch toll.
Ja, also ein absolut toller Film. Ich glaube, da versprechen wir auch nicht zu viel.
Nein, also der gehört in jede Sammlung.
Ja, und wieder Info Norbert Gescher. Na, also wirklich Stammsprecher, großartig gemacht. Dann haben wir im Endeffekt, das müssen wir jetzt schon mal verraten, das war der letzte Film, wir haben uns ja wirklich eine ganze Menge vorgenommen, den wir wirklich ausführlich besprechen werden jetzt. Also wir haben uns 6 Filme ausgesucht, die haben wir jetzt gerade durch. Und wir sind gerade mal im Jahr 1999 angelangt. Aber wir gehen weiter. 2000 kam Joe Gold's Secret, kenne ich nicht.
Sagt mir auch gar nichts.
Ich meine, ich
klicke mal drauf. Vielleicht,
Hab ich nicht.
Director Stanley Tucci, das ist natürlich interessant.
Ja, aber sagt mir gar nichts.
Stanley Tucci spielt mit Hope Davis.
Ist ein Drama.
Gute Besetzung, Susan Sarandon ist dabei.
Sicherlich ein interessanter Film, kenne ich aber nicht.
Also spielt 1940 in New York.
Ich weiß gar nicht, ob der bei uns überhaupt rausgekommen ist, aber egal.
Ich auch nicht.
2001 kam Novocain. Ein Thriller, in dem er einen Zahnarzt spielt, der in die Scheiße gerät. Der wird auch gerne bei IMDb spielt auch Comedy bei. Ich weiß nicht, wo da wirklich Comedy sein soll. Das ist kein Comedy-Film. Er spielt einen sexbesessenen Zahnarzt, der sich mit Ellen Barkin einlässt, der Patientin mit Laura Dern war es, Laura Dern. Und richtig in die Scheiße gerät. Das ist ein guter Thriller. Helena Bonham Carter spielt auch mit. Der Film kam bei uns nur von Kampf nach Highlight-Video damals raus. Gibt's, glaube ich, auch auf DVD. Ist gut. Also Novocain ist ein guter Thriller, der, wenn man den mal in der Grabbelkiste finden kann, mitnehmen, der ist gut. Der war nett. Aber ist halt keine Komödie.
Habe ich noch nie in der Grabbelkiste gesehen.
Schade. Ich auch nicht. Aber wenn es ihn irgendwo mal gibt, also Novocain, echt mal gucken. ich mochte den damals, aber ich habe den auch seit 2001, 2002 nicht mehr gesehen. Sein großes Comeback kam 2003. Oh. Mit Bringing Down the House, Haus über Kopf bei uns. Oh. Mit Queen Latifah an seiner Seite und übrigens Eugene Levy, muss man dann noch sagen.
Ja.
In einer
ja,
recht witzigen Rolle. Ein damals super angekommener Film von Adam Shankman. Der hat so Sachen gemacht, was hat er überhaupt gemacht? Der hat 24 Filme gedreht. Hairspray, der war furchtbar.
Hairspray war, ja.
Er hat der Babynator gedreht, also wir merken schon. Der hat Wedding Planner, Verliebt, Verlobt, Verplant mit J-Lo gedreht, aber er hat auch nur mit dir gedreht, der war ganz gut. Also, ja, so ein Standard Regisseur, Haus über Kopf war ganz witzig, hatte ein paar nette Steve Martin Momente, hatte übrigens, und das fand ich damals, das ist mir damals sofort aufgefallen, als ich den Film gesehen hatte, der hat Norbert Gescher als Synchronsprecher von Steve Martin. Das,
ja.
Ups. Hier ist gerade alles, die Katze hat gerade alles runtergeworfen. Also, er hat Norbert Gescher als Synchronsprecher, aber in einer Szene rappt er. Und er spricht Randolph Kronberg plötzlich.
Vielleicht konnte er es besser.
Ja, sicherlich. Aber sie wechseln auch ganz kackendreist den Synchronsprecher mitten im Film. Und außer mir ist es niemandem aufgefallen.
Nein, es kann ja vielleicht auch sein, dass in der Synchronarbeit das gar nicht synchronisiert wurde, sondern untertitelt und man hat es nachhaltig noch geändert. Und dann stand aber ein Sprecher nicht zur Verfügung.
Das kann auch sein, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht konnte Gescher es einfach nicht.
Ich fand den einfach scheiße, tut mir
leid. Echt? Ich fand den okay.
Nein, also ich aber tut mir leid, wenn ich Queen Latifah in einem Film sehe, da rollt sich bei mir schon alles zusammen. So, weil das ist ja so der Inbegriff des, guck mal, ich kann nicht schauspielen, ich kann aber mit meinem dicken Hintern wackeln.
Ja, aber...
Ne? So, das, ah, aber und genau das tut sie da. Sie kommt da rein in dieses Haus, dance da rum und alles ist,
ja,
Welt ist
also
bunt und...
Es ist auch nicht mein liebster Steve Martin, aber ich fand ihn jetzt nicht so schlimm wie du, weil ich fand Steve Martin witzig in dem Film.
Aber Betty White spielt mit. Das ist ein Grund, sich den Film anzuschauen.
Danach kam dann im gleichen Jahr noch der Looney Tunes Back in Action. Indem er den Oberbösewicht spielte. Ich glaube, mit Rothaarperücke oder so war das nicht so.
Auf jeden Fall hatte er eine Perücke auf, das weiß ich noch.
Und das war ein völlig durchgeknallten, herrlichen Auftritt als Bösewicht. Aber leider ist in meinen Augen der zweite Looney Tunes, also der Space Jam, der wesentlich schlechtere gewesen.
Space Jam war natürlich damals auch durch die Kombination Realfilm, Animation und dann noch mit den Looney Tunes, das war was Dolles.
Ja.
Nur leider hat man beim Nachfolgerfilm, obwohl es ein Joe Dante ist, da fehlt der Biss von Joe Dante, finde ich.
Ja.
Das ist, der ist einfach, der plätschert vor sich hin. Du hast eine süße Jenna Elfman drin, ja, du hast einen Brendan Fraser drin, der damals der total auf seiner Höhe war zu der Zeit.
Ja, aber das ist alles zu albern. Space Jam war nicht so albern.
Nee, Space Jam war einfach unterhaltsam.
Ja.
Und der hier ist halt Slapstick, aber nicht die Art von Slapstick, die man gerne sehen möchte. Sondern das ist wirklich platt. Das ist Kinderhumor. Ja. Kacka-Pipi-Kinderhumor.
Und das Ding ist, er hat aber das Triple, das erfolgreiche Triple, dann in dem Jahr voll gemacht noch. Und hat dann, glaube ich, Haus über Kopf, glaube ich, fast noch übertrumpft, wette ich mal im Einspiel. Muss ich jetzt mal wetten, ich muss jetzt mal nachgucken. Es kam nämlich noch im Dutzend billiger von Sean Levy.
Ja, da ist Steve Martin eigentlich zum Statisten verkommen, die meiste Zeit, finde ich.
Ja, also, die Kinder sind das Witzige und Steve Martin ist halt der liebenswerte Papa. Ne? Übrigens zum Vergleich, Haus über Kopf hat 132 Millionen eingespielt, also es war ein gutes Jahr bei 33 Millionen Kosten. Also beides unfassbare Hits, die er in dem Jahr hatte. Muss man sagen. Aber
aber schade für die alten Fans, weil das waren wirklich so Neuzeitfilme.
Ja, im Dutzend billiger war halt ein Projekt, so um die Karriere vor allen Dingen auch wieder in Schwung zu kriegen und Haus über Kopf auch. Aber beide kamen super an beim Publikum, das muss man sagen. Auch wenn sie niemals, also für mich in die Kategorie wichtige Steve Martin Filme gehen werden.
Nein, also da hat er wirklich nur Paycheck-Arbeit gemacht, glaube ich.
Wie er so ein Film, der ihm am Herzen lag, war dann 2005 Shopgirl.
Den hat er auch wieder selbst geschrieben.
Film, in dem eine junge Frau einen reichen Geschäftsmann trifft, der ihr die große Liebe verspricht, bla bla bla. Das ist Steve Martin und Steve Martin hat eigentlich in jeder Stadt irgendwie eine Liebhaberin, der gleiche Scheiße erzählt. Und sie trifft auf einen netten Kerl, so einen Slacker-Typ, so Jason Schwartzman. Den kannte man damals oft in den Rollen, so Taugenichts und der liebt sie und sie beachtet ihn nicht. Was den Film so ein bisschen bäh macht, hat mich auch ein Kumpel darauf hingewiesen, meinte auch so, boah, am Ende, sie wirft aber ein Auge auf ihn, als er nachher im Anzug ankommt, ne? da ist er dann gut genug. Also ist jetzt nicht Steve Martins bestes Buch, möchte ich mal sagen. Ist okay. Ich fand, der Film
war... Ja, aber das haben wir ja festgestellt, alles, was Steve Martin macht, was nicht typisch Steve Martin ist, kommt bei den Leuten nicht so gut an.
Ja. Also kam bei uns auch, glaube ich, nur auf DVD oder auf DVD von Highlight, glaube ich, raus. Kam auch nicht ins Kino. Dafür kam dann im selben Jahr, also auch 2005, im Dutzend billiger 2 ins Kino. Oh. 2 Väter drehen durch. Und das ist dann wirklich ein reiner Kinderfilm, wie ich finde.
Also das ist nicht nur ein reiner Kinderfilm, das war eine reine Geldverschwendung.
Da tritt dann Steve Martin gegen Eugene Levy an, im Wettstreit der Väter. Und das ist so ein richtiger Kinder... Also Kinder werden ihren Spaß in dem Film haben, Erwachsene...
Ich meine, was ich da ein bisschen besser fand, ich finde, da kommt so das Gespann, Martin, Levy, die kommen ein bisschen mehr zur Geltung, wie es im Vorgängerfilm so die Rolle der Väter war.
Ja,
das kommt hier ein bisschen besser rüber, aber es ist auch halt verdammt flach. Also es ist wirklich... Also, das ist so, ne, wenn mir zum Beispiel sagte hier, ich fand Chaos Camper mit Robin Williams super, dann weiß ich, der wird auch im Dutzend billiger 2 super finden, weißt du?
Chaos Camper ist der beste Robin Williams Film.
Ja, so, ei. Ne, also
mit Abstand.
Art von Humor. Ja, die Art von Humor ist das. Ich meine, wenn ich was mit Tim Allen gucke oder so, erwarte ich das, ne? Aber noch nicht, wenn Steve Martin dabei ist. Aber gut, dass man auf dem Poster dann schon Eugene Levy sieht, sagt uns, das kann nicht so toll werden.
Ja. Einen weiteren großen Hit hatte er dann 2006 mit einem Film, der ein noch weit größerer Hit hätte werden können, wenn
sollen.
Nicht
sollen.
Hätte, ja, sollen, wenn nicht das erstmals passiert wäre, was heute Mode geworden ist, nämlich Filme vorab verdammen.
Ja.
Da muss ich jetzt mal wieder, da muss ich jetzt eine Lanze brechen für The Pink Panther, der rosarote Panther. Ja, natürlich ist er anders als der Peter Sellers Film. Das wird ihm aber vorgeworfen, weil er kopiert ja Peter Sellers am Arsch.
Nein, macht er nicht.
Macht er nicht.
Nein, macht er nicht.
Der Film erzählt einen ganz eigenen Inspektor Clouseau hier. Ich fand ihn sehr, 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 sehr witzig. Ich fand die Besetzung Steve Martin, Kevin Kline, Jean Reno und auch Clive Owen als James Bond fand ich hervorragend. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und Leute, verdammt doch Remakes nicht, bevor ihr sie gesehen habt. Natürlich kann man, ich glaube jetzt Flatline, das ist gerade ein aktuelles Beispiel, wenn man so die Kritiken liest, ist wieder so ein Remake, das die Welt nicht braucht. Und wenn ich sehe, dass demnächst Suspiria kommt, dann kriege ich jetzt schon Angst. Und dass für die Klapperschlange gerade grünes Licht gegeben wurde von einem geldgeilen John Carpenter, der sich, glaube ich, auch nur noch denkt so, ach, ihr könnt mich alle mal, ich fick euch jetzt, indem ich meine Rechte verkaufe
und
richtig abkassiere.
Und wir kriegen höchstwahrscheinlich Jason Momoa in The Crow, weil da tut's mir auch schon wieder, da könnte ich kotzen.
Das ist,
ne? Aber doch nicht bei der rosa-rote Panther mit Steve Martin,
das war ein
unterhaltsamer,
auch,
Film.
Auch Jason Momoa in The Crow werde ich nicht verdammen, bevor ich ihn gesehen habe.
Ja, aber ja. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
Nein, aber
bei Steve Martin konnte ich es mir vorstellen.
Ja, und das, ich finde, es funktioniert. Natürlich muss man ihn nicht mögen, aber es haben ihn wieder alle nicht gemocht, bevor er überhaupt ins Kino kam. Er hat trotzdem über 80 Millionen eingespielt, war damit ein respektabler Hit, weil die hat er nicht annähernd gekostet. Ich fand ihn witzig. Alle, mit denen ich im Kino war, fanden ihn den Abend wirklich witzig. Jeder hat sich damals gut unterhalten.
Ja, dann und darauf kommt es doch an.
Dann fing er an, sich langsam rar zu machen. 2008 kam Baby Mama, ein Film, in dem er eine kleine Nebenrolle gespielt hat.
Ja, haben wir eben schon im Vorgespräch drüber gesprochen. Ich habe diesen Film, der liegt immer bei uns im Elektronikmarkt in der Grabbelkiste für 1 Euro. Und jetzt habe ich mir mal die Besetzung angeguckt, die großartig ist.
Sigourney Weaver.
Steve Martin, Sigourney Weaver, wir haben Tina Fey, Amy Poehler, wir haben Dax Shepard, wir haben Leute, die sich mit Comedy auskennen, in einem Comedy-Film, um eine erfolgreiche Businessfrau, die nicht schwanger werden kann und sich dann wohl eine aus der Arbeiterklasse nimmt, um ihr Kind auszutragen, und die ist natürlich total daneben. Das klingt so, als könnte ich mir den für einen Euro mal mitnehmen.
Ja, ich denke das auch. Ich habe das Cover auch schon gesehen, aber ich habe nicht gewusst, dass die da alle mitspielen. Auch von Steve Martin habe ich
nicht. Nee, weil ich den aufgrund des Covers immer direkt habe liegen lassen. So,
da hat er in der Serie 30 Rock einen Gastauftritt gehabt.
Wer hatte da noch keinen Gastauftritt?
Geile Serie übrigens. Sehr zu empfehlen.
Ja.
Und dann kam 2009 der Rosa-Rote Panther 2.
Ja. Der wurde ja noch schlimmer zerrissen im Vorfeld wie der erste.
Und ja, der ist auch schlechter als der erste. Kevin Klein wurde hier ersetzt durch John Cleese, der seine Rolle hervorragend macht. Wir haben aber auch Lily Tomlin auch im Film, wir haben Jeremy Irons im Film, also an der Besetzung
liegt Andy Garcia hast du im
Andy
Film.
Andy Garcia, du hast Alfred Molina, du hast auch wieder Jean Reno mit im Film, also du hast schon die Stammbesetzung bis auf Kevin Klein. Der Film ist slapstickhafter. Ich denke, ich werde den meinen Kindern zeigen. Der Film ist nachher gefloppt. Also der hatte dann ein hohes Budget von 70 Millionen und hat nur 35 Millionen eingespielt.
Der zweite war doch der, in dem er im Restaurant das Champagnerregal zerlegt, oder?
Das kann sein. Also er war harmlos okay, aber er war im Endeffekt auch so ziemlich das Ende der großen Steve Martin Zeit. Also man merkte dann so, jetzt geht's langsam zu Ende. Aber er hat im selben Jahr, hat er die Kritiker doch nochmal gefickt und gesagt, ich bin ein guter Schauspieler. Es kam nämlich die Rom-Com, Wenn Liebe so einfach wäre, die du, glaube ich, nicht gesehen hast.
Nee, da war mir Alec Baldwin schon so fett.
Nein, Alec Baldwin ist großartig. Das ist ein Film, der auf einem, Meryl Streep, Steve Martin, Alec Baldwin. It's complicated, wenn Liebe so einfach wäre. Ich habe den gesehen, als er neu war, und der ist richtig, richtig gut. Meryl Streep spielt eine Frau, die sich von ihrem Mann Alec Baldwin vor, ich glaube, Jahren getrennt hat. Und jetzt lernt sie endlich wieder jemanden kennen, und zwar Steve Martin. Und Steve Martin ist so ein ganz lieber Witwer, den man eigentlich den ganzen Film, man möchte ihn eigentlich in den Arm nehmen und drücken. Der ist so sympathisch in diesem Film. Und man gönnt ihm einfach, dass die wieder zusammenkommen. Aber auch Alec Baldwin, der so ein Tu nicht gut ist, aber eigentlich auch ein herzensguter Kerl, kommt auch wieder in das Leben von ihr zurück. Sie haben gemeinsam Kinder, oder Kind, weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, sie haben Kinder. Auch da entflammt die Liebe wieder, und das ist also, ne, it's complicated. Sie muss sich halt entscheiden, und das ist ein großartiger Schauspieler. Alec Baldwin ist wunderbar, eklig und witzig, aber auch sympathisch dabei, das spielt das toll. Und Steve Martin, diesen total lieben Kerl, der im Endeffekt die zweite Geige spielt im Film, also er hat die geringste Anzahl an Szenen. Also Alec Baldwins Rolle ist deutlich größer. Trotzdem ein toller Film, großartig gespielt von allen, und kann ich jedem nur ans Herz legen. Aber es ist halt eine Rom-Com, aber eine großartig funktionierende. Also wirklich toll, große Schauspieler. Super Film, wieder ganz anders bei Steve Martin, aber er hat das nochmal gezeigt, er kann es.
Ja, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich bin auch nicht der Rom-Com-Freund, muss ich sagen.
Ich habe ihn wegen der Besetzung geguckt, und ich muss sagen, der ist toll, der Film. Der ist richtig gut. Und dann kam 2011 sein letzter, ja, richtig großer Auftritt in der Hauptrolle in Ein Jahr Vogelfrei, The Big Year, an der Seite von Owen Wilson und Jack Black. Als Vogelbeobachter, eine Komödie, die aneinander geraten.
Okay.
Mittlerweile waren sowohl Gescher als auch Eckhard Dux wohl in Rente, weil ich glaube, Eckhard Dux war auch schon weit über 90 zu dem Zeitpunkt. Er wird da von Holger Malig, Frank Otto Schenk wird er gesprochen. Passt so gar nicht die Stimme. Ich bin damals eingeschlafen, ich fand ihn ziemlich belanglos. Und ich glaube, der ist auch am
Kino. Weißt du, wenn Jack Black und Owen Wilson mitspielen, was erwartest du?
Ja, keine Ahnung. Nein, aber er war auch nicht. Also, das harmonierte nicht so richtig. Der war einfach nix. Das war auch die Zeit, ich glaube, wo Owen Wilson sich das Leben nehmen wollte, Jack Blacks Karriere nicht lief und Steve Martin eigentlich schon so gut wie in Rente war.
Ja, das war ja auch sein letzter großer Film.
Ja.
Eigentlich
er hat
vor einer langen Durststrecke.
Ja, ja, er hat dann danach ein paar, er hat hier bei Home ein spektakulärer Trip den Captain Smack gesprochen zum Beispiel. Er hat dann, ja, in Alle Jahre wieder Weihnachten mit den Coopers spricht er den Hund.
Toll.
Ne? Also im Original spricht er den Hund. Er ist quasi der Erzähler der Geschichte dadurch. Das ist ein netter Film, aber es ist halt, ne? Also wir haben sich ihn als populären Sprecher in die Kabine geholt, aber er war halt schon alt und er hat dann nochmal in die irre Heldentour des Billy Lynn von Ang Lee die Rolle, ich glaube, des Präsidenten übernommen. Ich habe mir den Film aber nie angeguckt, weil alle, die ich gesprochen habe, gesagt haben, das ist ein totaler Stinker.
Ja, ich meine, das ist ein Ang Lee.
Ja, Ang Lee ist kompliziert. Life of Pi war ganz gut, aber gucke ich mir auch kein zweites Mal an, muss ich gestehen.
Nee, der war nicht anzusehen.
Und Brokeback Mountain habe ich auch einmal gesehen und ist dann auch ein toller Film.
Ja, würde ich sagen, muss Brokeback Mountain ist ja doch.
Ja, aber den gucke ich mir auch kein zweites Mal an.
Nein, nein, den guckt man einmal, um seine Frau in die Kiste zu kriegen und zu sagen, hey, es geht auch anders. Und dann
Moment.
Ja.
Ne?
Das tut mir leid für die Jungs, die früher immer Cowboy werden wollten. Nichts muss ich denken.
Ja.
Nein, ist ein toller Film. Aber Ang Lee ist einfach ein Regisseur, der ist so auf Mainstream und Publikumswirksamkeit getrimmt, dass das schon fast zum Kotzen ist.
Ja. Das kann man sagen. Also, ja.
Der kam übrigens bei uns am 2. Februar 2017 raus.
Okay.
Der Billy Lynn.
Ja, der kam recht spät bei uns.
Ich habe ihn aber noch nicht gesehen und ich glaube, ich habe auch nichts verpasst.
Nee, denke ich auch nicht. So, das ist zurzeit sein letzter Eintrag als Schauspieler. Und das war eine kleine
klar,
Rolle.
Ja,
also,
klar, man muss ja auch sagen, er ist jetzt 73 ist er. Ne? 72
ich weiß
ist
jetzt
er?
Nicht, wie fit er noch ist. So, das ist ja eben die Frage, warum er nicht mehr, oder ob er nicht mehr will. Aber so vielleicht nochmal irgendwas in Richtung Drama. Als Abschiedsfilm.
Vielleicht dreht er nochmal selbst was. Also,
ja, keine Ahnung. Also, wenn nicht, muss ich sagen, danke Steve Martin, du hast mein Leben echt bereichert.
Tolle Karriere hingelegt, ja.
Es gab natürlich auch ein paar schwächere Filme, aber im Großen und Ganzen toller Komiker, den ich jetzt auch gerne wiederentdeckt habe, weil ich jetzt lange keine Steve Martin Filme mehr gesehen habe. Und sagen muss, wow, also ja. Hat mir Spaß gemacht. Danke auch an die Leute, die mitgevotet haben für Steve Martin. Das hat mich sehr gefreut. Auch wenn ich mich auf Ethan Hawke auch gefreut hätte.
Ja, aber ich glaube, wir können ihn ja nochmal anbieten.
Ja,
und dann bieten wir dazu irgendwie zwei Schauspieler an, die keiner kennt. Und dann
Clemens Eisenberg.
Ja, genau, da haben wir aber nicht viel zu besprechen.
Oh doch, mittlerweile schon.
Ja, stimmt, okay, dann können wir das auch auf 90 Minuten aufblasen. Ich glaube, das ist noch nicht mal die Laufzeit der Filme, in denen er mitspielt, wenn man sie zusammenrechnet.
Und dann holen wir ihn als Gast.
Dann holen wir ihn als Gast. Ach, den haben wir doch sowieso immer dabei. Ja. Ne, wir haben den Zocki, stimmt, ist ja eine andere Person.
Ja, mal sehen.
Ja, nee, aber zu Steve Martin kann ich auch sagen, es ist gut, dass er... Als er merkte, seine Karriere geht so langsam dem Ende zu, hat er einfach aufgehört. Und das ist was sich andere Schauspieler mal hinter die Ohren schreiben sollten. Statt sich in schlechten Nebenrollen irgendwie noch die Reputation, die sie aufgebaut haben, kaputt zu machen. Steve Martin, es würde mich freuen, wenn wir noch mal irgendwas sehen. Vielleicht noch ein Inspektor Clouseau oder sowas. Das könnte ich mir in dem Alter noch mal gut vorstellen.
Oder er macht noch mal die Oscar-Moderation. Das hat er nämlich ganz toll damals gemacht.
Das würde mir auch vollkommen ausreichen. Ja. War auf jeden Fall eine lange Karriere, eine schöne Karriere. Und ich glaube, jeder, der irgendwie so zwischen 1970 und 1990 geboren ist, hat mit Steve Martin irgendwie was er verbinden kann.
Und wer später geboren ist, wenn ihr Kinder habt, viele Steve Martin Filme könnt ihr mit ihnen schon gucken und es macht auch Spaß. Also
ja, ne? die altern sehr gut, die Filme.
Die meisten ja. Ja.
Ja.
Dr. Harfer.
Ja, und da kann man einfach sagen, hat eine super Karriere hingelegt, hat leider zu oft auf Comedy gepocht, obwohl er ganz viele andere Sachen auch ganz toll kann, wie wir festgestellt haben.
Ja, aber...
Aber gut, wenn es mit Comedy läuft, warum soll man es nicht machen, ne?
Genau.
Ja,
ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten bald erscheinenden Podcast. Also wir haben noch was im Petto, was wir jetzt die Tage in Angriff nehmen werden. Seid gespannt, stay tuned. Hinterlasst uns ein Like.
Ihr dürft auch uns mal. Auch gerne schreiben.
Müsst ihr aber nicht. Also, ne? Da müssen wir nur lesen. Das ist ja furchtbar.
Ja, furchtbar.
Bis zum nächsten Mal.
Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao.